Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mein Name ist Stefan Winterbauer. Am anderen Ende der Leitung
Christian Meyer. Hallo.
Hallo. Wir sind heute, ja, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Ausgabe. Wir sind ein bisschen später dran. Das alleine wäre jetzt noch nicht so ungewöhnlich, hat aber ausnahmsweise einen besonderen Grund. Wir wollten nämlich eigentlich sprechen, unter anderem diese Woche als ein Medienthema über die Geschehnisse rund um die Süddeutsche Zeitung und deren stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmidt. Gab es Plagiatsvorwürfe und kurz vor unserem normalen Aufnahmedatum haben sich die Ereignisse dann so ein bisschen überschlagen. Es gab Frau Föderl-Schmidt war laut Presseberichten als vermisst gemeldet. Wir werden gleich ausführlicher darüber reden. Es stand ein Suizidverdacht im Raum, der sich Gott sei Dank mittlerweile als falsch erwiesen hat. Sie wurde lebend wieder gefunden, das mal vorne dran gestellt, als gute Nachricht. Das ganze Thema hat die Branche aber schon auch extrem natürlich bewegt. Und zu unserem normalen Aufnahmedatum kam die Nachrichtenlage so ein bisschen rein und wir hatten uns dann bewusst entschieden, die Aufnahme ein bisschen nach hinten zu schieben, um einfach abzuwarten, was passiert, ja, und nicht in Unkenntnis der weiteren Ereignisse bei so einem sensiblen Thema auch irgendwie, ja, darüber zu reden, drauf loszureden, einzugehen, komplett daneben zu liegen.
Richtig, also wir haben jetzt das Gefühl, man kann über den Fall jetzt sprechen und du hast es vorweggeschickt, also es soll eher, ich würde mal sagen, eine nachdenkliche Sendung werden, wo wir versuchen, einfach auch den Fall zu beschreiben, worum es da überhaupt geht, damit man sich ein Bild davon machen kann und möglichst wenig zu spekulieren. Dazu gehört auch, dass wir da, glaube ich, in einigen Punkten sehr genau sein müssen. Du hast eben gesagt, als vermisst gemeldet.
Ach so, ja,
ich meine, es gab gar keine Vermisstenmeldung. Über die Reaktion der Medien und die Berichterstattung über dieses Verschwinden müssen wir am Ende sprechen. Du hast sozusagen gesagt, das ist die Ausgangslage. Wir nehmen am Freitagabend auf. Jetzt müssten wir aber dann einmal zurückspringen, nämlich zum Dezember, 18. Dezember 2023, da erschien erstmals bei dem Portal Medien Insider ein Bericht über die Süddeutsche Zeitung und Frau Föderl-Schmidt. Da hieß es dann, schreibt die Vizechefin der Süddeutschen ohne Kennzeichnung ab. Da ging es also darum, dass dieses Branchenportal herausgefunden, drei Fundstellen hatte, wo Frau Föderl-Schmidt Textpassagen hatte in diesen Texten. Es ging immer um den Gazakrieg. Man muss dazu sagen, sie ist eine sehr, sehr sozusagen erfahrene Journalistin, war lange Israel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und kennt sich halt mit dem Nahen Osten sehr gut aus. Es ging um drei Artikel und zweimal gab es größere Ähnlichkeiten in einem Artikel über die Hamas-Ideologie. Da gab es Passagen, die so oder so ähnlich in einem Islamismus, das hier der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen sind. Da gab es einen anderen Artikel über das Tunnelsystem der Hamas. Da gab es Parallelen zu einem Artikel in der Welt, wobei sie auch mit diesem Zitatgeber, der in diesem Text vorkommt, auch gesprochen hat. Und es gab eine Art Lexikon-Eintrag über einen jüdischen Feiertag, Simchat Torah. Und dieser Text war nun nahezu wortgleich übernommen von einem Text, der auf der Seite des Jüdischen Museums in Berlin erschienen ist. Für diesen Text hatte Frau Föderl-Schmidt sich dann entschuldigt. Ein paar Tage später hat sie gesagt, da hat sie wohl eine Quelle zu viel nicht genannt und es täte ihr leid. Das hat auch sagen jeder in der Redaktion, glaube ich, gesehen, dass das ein Fauxpas war, ein Fehler. Mhm. Das macht man nicht. Sie hat diese Quellen nicht genannt. Ja.
Und sie hat auch gesagt, es handelt sich hier um einen Lexikontext, bei dem nicht der Anspruch auf besonderes journalistische Originalität im Vordergrund steht.
Ja, ja, genau. Das ist am 18.12. erschienen, dieser Artikel vom Medieninsider. Und erstmal war die Reaktion so ein bisschen zurückhaltend, glaube ich. Wer dann berichtet hatte, war die FAZ. Da wurde das dann auch zitiert, was du eben gesagt hast. Da hatte sich dann auch, und da kommen wir dann später dazu, ein Stefan Weber zu Wort gemeldet. Das ist dieser Plagiatsjäger, der schon verschiedene Doktorarbeiten beispielsweise untersucht hat und hat dann in der FAZ so angekündigt, er würde sich der Sache mal annehmen. Und dann wiederum am 21.12. hat der Medieninsider nochmal berichtet, nämlich sehr, sehr ausführlich über eine Redaktionskonferenz zu diesem Thema bei der Süddeutschen Zeitung selbst. Da wurde halt, wie man das so in Redaktionskonferenzen macht, auch teilweise, glaube ich, kontrovers gesprochen darüber, was passiert hier, ja, was müssen wir machen. Und so entnehme ich, ich weiß es ja nicht, ich kann das, das ist dann sozusagen, das muss man glauben, was dann da beschrieben wurde von dem Kollegen Marvin Schade, dass man bekam schon beim Lesen den Eindruck, das war jetzt nicht so, dass da jemand mit einem bei der Süddeutschen Zeitung gesprochen hat, der hat dem gesagt, ja, das war so und so und so, sondern es war so detailliert, dass man schon denken konnte, der hat vielleicht eine Aufnahme oder sowas gehabt. Das ist eine Vermutung. Ne? Und die Chefredaktion Wolfgang Krach und Judith Wittwer von der Süddeutschen Zeitung, die haben sich in dieser Konferenz, glaube ich, relativ deutlich hinter Frau Föderl-Schmidt gestellt oder vor sie, wo auch immer man das sagt. Das haben sie sagt,
verteidigt, ne? Ja.
Genau, also es war dann auch aus Reihen der Redaktion selbst zu hören, das sei eine Verleumdung, hier läuft eine rechte Kampagne. Nicht der Medieninsider ist nun rechts, sondern die Medien, die darauf angesprungen sind. Das war zum Beispiel auch News, dieses Portal, bei dem Julian Reichelt so ein Kopf dahinter ist oder davor.
Der ehemalige Bildchefredakteur.
Die haben diesen Fall, ja, nicht natürlich, weiß ich nicht, aber das ist, gehört so zum Beuteschema dazu.
Ja gut, ja klar, weil es halt so eine gewisse Gegenspielerrolle gibt. Zumindest wird News das vermutlich so sehen, dass die Süddeutsche Zeitung, großes ja auch liberales Blatt ist, wahrscheinlich von den News-Leuten als links wahrgenommen wird. Und ich denke schon, da Julian Reichel viel in Kategorien auch von Gegnerschaft denkt, dass er die Süddeutsche und auch ihr Führungspersonal als ja publizistische Gegner ansieht.
Vor allem ist es, glaube ich, so diese Absicht zu sagen, guck mal hier, das ist die sogenannte Qualitätspresse und die machen ganz schlimme Fehler und das müssen wir jetzt ganz deutlich machen. So, also deswegen fiel da wohl auch der Hinweis, dass eine Kampagne von rechts, die Überschrift dieses Stücks war mieses kleines Verleumdungsstück. Das hatte aber nicht jemand aus der Chefredaktion gesagt, sondern ein namentlich nicht genannter Redakteur. Das war dann so diese, was man so in Redaktionen ja auch häufig macht, erstmal so ein bisschen Wagenburg, da will uns jemand an den Karren fahren, da geht jemand gegen eine Kollegin vor. Ich habe auch ein bisschen telefoniert, das war so diese Haltung, das ist doch kein Medienjournalismus, das kann man doch nicht machen, das reicht doch gar nicht aus, um da irgendwie Beweise aufzubauen. So, und darum geht es ja so ein bisschen, wir sprechen am Schluss nochmal drüber, denke ich, wann berichtet man über solche Verdachtsfall? Das ist ja dieser eine Fall mit diesem Lexikon-Eintrag. Das ist natürlich ein Fakt.
Das ja. Hat sie ja im Prinzip auch eingeräumt.
Genau, ja. Genau. Aber die Frage ist ja, was heißt denn das jetzt? Ne? Ja. Das kann in Stresssituationen, würde ich sagen, ist das vielleicht schon, haben da einige Journalisten vielleicht schon mal was aus Wikipedia abgeschrieben. Ich Ich könnte mich jetzt bei mir nicht dran erinnern, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das niemals passieren kann. Und diese drei Beispiele, die da in diesem Artikel waren, man kann das nicht gutheißen, zumindest dieses eine Stück. Das ist ein ganz klarer journalistischer Fehler gewesen, aber er beweist jetzt erstmal noch nichts. Mhm. Ja? Und das ist ja immer so ein bisschen der Verdacht. Das wird da systematisch gemacht. Das spielt natürlich immer so ein bisschen mit. Ich sage nicht, dass der Medieninsider das so insinuiert hat. Das hat er, glaube ich, nicht. Ja, aber das wurde natürlich dann draus gemacht. Und dann springen natürlich Leute wie der Weber drauf und sagen, aha, jetzt hier gehe ich gegen die Plagiate vor.
Ich fände vielleicht ganz hilfreich, wenn man hier die Motivationslagen noch versucht, zumindest so ein bisschen herauszuarbeiten. Ne? Medieninsider ist ein Branchenportal. Man muss sagen, wir kennen beide den Marvin Schader auch von früher. Wir haben auch mal mit ihm zusammen bei Media gearbeitet, Transparenzhinweis. Und ein Medienportal wie Medieninsider, die haben natürlich so, er hat so das Interesse, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, so Mechanismen von Medien auch herauszuarbeiten. Wie reagiert jetzt eine Redaktion wie die Süddeutsche mit auf Kritik auch, ja? Wie gehen die in ihrer Redaktionskonferenz damit um, ja, dass sie jetzt mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind? Das hat er ja auch in den Folgeberichten dann wieder zum Thema gemacht. So ein bisschen so der Kultur, wie Redaktionen mit Fehlern umgehen, die Fehlerkultur in Redaktionen und so weiter. Also darum geht es mutmaßlich dem Medieninsider, also Innenansichten von Medienbetrieben zu liefern. Dieser Plagiatsjäger, wie es ja heißt, der Stefan Weber, ich kenne den Mann jetzt nicht, aber es gibt ja so ein paar so Plagiatsjäger, die scheinen mir doch, ja, das Wort Jäger scheint da ein bisschen zuzutreffen, die schauen immer auch mit Software, wo finden sie was, und es wird dann häufig so prominent aufgehängt, vor allem wenn es prominente Personen sind, Politiker, die suchen halt systematisch nach diesen Plagiatsstellen. Warum sie das machen, ich weiß es nicht, um eben vielleicht diese Plagiate öffentlich zu machen, weil es Verfehlungen sind, aber vielleicht spielt da auch eine gewisse Eitelkeit auch mit eine Rolle.
Ja, da kann ich was zu sagen, nicht weil ich Stefan Weber kenne, der nennt sich ja selber so auf X, ja. Der hat nämlich Telepolis ein Interview gegeben, diesem Heise-Branchenblatt, aber nicht Medienbranchen, sondern so Technologie mehr, ne? Mhm. Und er sagt, also er sieht es als seine Aufgabe, bewusst zu machen, wo Textbetrug stattfindet. Ja. Er sagte, ich führe keinen Feldzug gegen links oder rechts, ja, sondern gegen akademischen Textbetrug und seine Folgen für Politik, Journalismus und Wirtschaft. Er konzentriert sich halt vor allem auf Doktorarbeiten.
Ja,
ne? Und das will er dann sogar wissenschaftlich etablieren. Aber es ist halt eben auch, muss man sagen, ein Geschäftsmodell. Das kann man auf seiner Seite ja sehen. Da kann man ja auch Gutachten einreichen, prüfen lassen und so weiter.
Genau.
Und so
fort. Also für ihn ist es ein hehres Ziel, solche Plagiate aufzudecken. Es ist ein Geschäftsmodell und vielleicht auch, ja, zieht er da auch eine gewisse, ja, Zufriedenheit dann die Leute da, wenn jemand betrogen hat, dann zur Strecke zu bringen, daraus, ja, kann ja sein.
Genau.
Und dann haben wir News, das rechtspopulistische Portal, wo Julian Reichelt die führende Figur ist, muss man ja sagen. Die haben natürlich auch eine eigene Agenda und die haben wiederum diese Agenda, was du schon auch angerissen hast, dass sie einfach ja in dem Publikum, was empfänglich ist für diese rechtspopulistischen Botschaften, nach Reichweite fischen und dieses Narrativ, blödes Wort, ich benutze es trotzdem immer wieder, dieses Narrativ bedienen, dass die Mainstream-Medien unter einer Decke stecken, dass die abschreiben, dass die Sachen erfinden, Relotius-Medien und so weiter. Das ist ein gängiges Thema von rechtspopulistischen Medien. Und da sind Medien wie die Süddeutsche Zeitung, wie gesagt, gerne als Gegner herangenommen. Und der stürzt sich natürlich mit seinem Portal auf sowas. Das ist für ihn sozusagen ein gefundenes Fressen. Aber das sind sozusagen drei bisschen unterschiedliche Motivationen, die jetzt hier dazu führen, dass das dann auch am Ende so eine Dynamik bekommen hat. Ne? So Branchen, Medieninsider-mäßig, so Innenansichten von Redaktionen, diese akademische Plagiatsjäger weil Frau Föderl-Schmidt ja auch noch einen Doktortitel hat, ja, hat jetzt ja auch nicht jeder Journalist, und die rechtspopulistische Medium News, die da alle auf ihre Art unterwegs sind.
Das ist, ja, finde ich einen guten Punkt, also diese unterschiedlichen Motivationen. Man muss aber sagen, diese Dynamik, von der du gerade gesprochen hast, die ist erstmal nicht entstanden. Ne? Das war kurz vor Weihnachten und dann war erstmal länger nichts, ungefähr 6 Wochen nicht. Und dann machen wir einen kleinen Sprung und am 2. Februar war es jetzt wiederum der Medieninsider, der berichtet hat, Süddeutsche durchleuchtet die eigenen Mitarbeiter. Mhm. Da gab es eine Redaktionsversammlung, die, glaube ich, der Redaktionsausschuss auch der Süddeutschen Zeitung initiiert hat. Also da gibt es einen Ausschuss, gibt es bei uns auch, bei der Welt, die so die Interessen der Redaktion wahrnehmen. 5 Personen und die haben dazu eingeladen und da kam dann, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, da kam das mehr oder weniger bei raus, was nach eben dieser vom Medieninsider beschriebenen Konferenz, wo es um diese Vorwürfe vom Medieninsider gegen Frau Föderl-Schmidt ging, nach dieser Konferenz hat man sich dazu entschlossen, herauszufinden, welcher Mitarbeiter hat diese Informationen weitergegeben. Ja. Mhm. Und weil man eben davon ausging, dass da nicht nur irgendwie mündlich etwas weitergegeben wurde, hat man die IT beauftragt, die Arbeitsgeräte von Redaktionsmitgliedern nach Kommunikation mit Medieninsider zu untersuchen. Was heißt das? Sie haben ein IP-Adressen, ne? Also die Adressen der Computer angeschaut und geguckt, haben da Mitarbeiter der Süddeutschen mit der IP-Adresse vom Medieninsider Kontakt.
Ja gut, gehabt. Oder der IP-Adresse, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Oder wahrscheinlich auch Mail-Adressen, oder? Wurden vermutlich auch angeschaut.
Ja, wobei aber betont wurde, die haben sich keine E-Mails angeschaut und auch keine Telefone, Einträge angeschaut und sowas. Auch das wurde teilweise dann falsch berichtet. Mhm. Das ist auch noch so eine kleine Randnotiz, ne? Aber es war offenbar, da hat man sich dann wohl rückversichert, zulässig, ja, es wurden keine Dokumente, weil man hat ja auch gesagt, ja, wenn die sowas machen, ist der Quellenschutz ja gar nicht sicher. Das Reporter ohne Grenzen hatte sich so geäußert und ich denke auch, das ist ein absoluter Grenzfall. Ich hätte das nicht befürwortet.
Nein.
Aber natürlich, man kennt es ja, wenn man irgendwie einen Bericht über sich irgendwo stehen hat und man denkt so, was für ein Mitarbeiter ist das, der sowas weitergibt. Ne? Es gilt doch das Redaktionsgeheimnis. Ja.
Aber da gilt natürlich, dass die Medien, wenn es sie selber betrifft, häufig auch nicht anders reagieren wie andere Unternehmen. Man könnte ja denken, das ist ja ein Medium, deren Geschäft ist es, investigative Informationen zu bekommen, auf Informanten angewiesen zu sein. Da herrscht auch in der Geschäftsführung oder Chefetage ein gewisses Verständnis dafür, dass jemand Informationen weitergibt. Aber das ist häufig gar nicht so. Ja, wenn man selber betroffen ist, ist das alles ganz anders wieder. Dann ist das Redaktionsgeheimnis verletzt worden und dann greift man auch zu solch drastischen Mitteln. Also ich finde dem Fall, dass das gar nicht geht. Also dass die Süddeutsche hat sich hier überhaupt keinen Gefallen getan, indem sie diese Maßnahmen ergriffen hat.
Nee,
hat hier
absolut
massiv den Raum für berechtigte Kritik aufgemacht. Ja. Das hätte man unterlassen sollen, weil es schadet dem Ruf der Zeitung, es schadet dem Verhältnis zu Informanten, potenziellen Informanten und es macht in die Branche hinein, fand ich, ein desaströses Bild.
Das sehe ich ganz genauso. Also bei uns gab es auch schon öfter Berichte über Redaktionskonferenzen, auch vom Medieninsider. Und natürlich denkt man sich da, ja, was ist das jetzt? Aber es gab so eine Überprüfung nicht. Und ich finde es auch für die Süddeutsche Zeitung, ja, ganz schlechtes Bild, das zu machen. Es ist aber wohl so, und da berief sich dann die Chefredaktion drauf, sie haben sich mit dem Betriebsrat besprochen und der hat dann zugestimmt. Ich habe den Betriebsrat Franz Kotte da angefragt, wie er dazu steht, warum sie dazu gestimmt haben, und er hat dann geantwortet, Zitat: Ich persönlich halte es schlicht für eine Sauerei, die Vertraulichkeit des Wortes in einer Redaktionskonferenz nicht zu achten. Dieser Meinung sind sicher auch die anderen Mitglieder des Betriebsrats. Und er sagt auch, da könnte es ja sogar einen Straftatbestand geben, dass es die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes, die gebrochen worden sei. Er hat dann aber auch noch geantwortet schriftlich: Aus heutiger Sicht würden wir von so einer Überprüfung abraten, weil sie zu vielen möglichen Missinterpretationen unterliegt, wie man derzeit ja erleben kann, aber im Nachhinein ist jeder schlau.
Ja gut, hätte man vielleicht auch in dem Fall schon im Vorhinein schlauer sein können.
Hätte
aber gut,
man sein können. Ne?
Sei mal, ja, der, sie haben es halt so der, gemacht. Ja.
Und das zum Abschluss noch, der Redaktionsausschuss, den ich eben erwähnt habe, der wurde vorab nicht informiert, sondern erst nachher. Mhm. Ja, und die sagen, die stellen das so dar: Sensible Daten im Sinne des Redaktionsgeheimnisses seien nicht gefährdet gewesen. Dagegen aber hätten viele Redakteure und Redakteurinnen, also beziffert wird es jetzt nicht, da gab es sicherlich keine Umfrage, hätten das Redaktionsgeheimnis und die Unternehmenskultur in Gefahr gesehen. Ja? Okay. So, das sind so ein bisschen so die, das gab sicherlich auch andere Stimmen. Ich bin mir sicher, dass einige oder sogar auch viele, ja, Mitarbeiter sagen werden, das geht gar nicht. Ja, wie sollen wir jetzt gegenüber unseren Quellen irgendwie das legitimieren, dass deine Daten bei uns sicher sind, so ungefähr. Mhm. Ja, wenn man da einfach dann was überprüft, da ist ja irgendwie alles möglich, du hast das ja auch schon gesagt. Aber das ist so ein bisschen auch eine, auch da eine normale Reaktion einerseits, so wie reagiert ein Unternehmen auf so Leaks, und auf der anderen Seite, wie positioniert man sich dann auch intern, ne? Dann kommt so eine Art Wagenburg, und dann sagt man so, wir sind jetzt eins, wir stehen zusammen, wir gegen alle, und wir ziehen das jetzt durch. Ne? Mhm,
gut. Dann in der Chronologie, wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weiter, das war am Freitag, 2. Februar, und das bewegte dann so ein bisschen die Stimmungslage in der Medienbranche, und es gab, du hast es schon gesagt, ziemlich viel kritische Anmerkungen, hat dem Ruf, glaube ich, sehr geschadet. Am Montag dann wurde in der Redaktionskonferenz der Süddeutschen verkündet, dass Frau Föderl-Schmidt sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht für die Dauer einer externen Untersuchung ihrer Texte, die sie bei der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Gleichzeitig habe Frau Föderl-Schmidt die Universität Salzburg, wo sie da promoviert hat, 1996 war das, habe sie die Universität gebeten, auch diese Doktorarbeit überprüfen zu lassen. Dass diesen Bericht über dieses Durchleuchten der Mitarbeiter und was ich jetzt gesagt habe, hat nach meiner Meinung nach keinen kausalen Zusammenhang. Das lief sozusagen zufälligerweise parallel, nehme ich mal an. Ja, das eine überlagerte, das am Anfang stand im Mittelpunkt diese Aktion da, und jetzt plötzlich am Montag, das wurde dann auch veröffentlicht, glaube ich, im Redaktionsblog der Süddeutschen, die stellvertretende Chefredaktion zieht sich für die Dauer einer Untersuchung zurück. Und dann war das plötzlich das beherrschende Thema, ja, warum und wieso.
Ja. Weil dann ja dann irgendwie dazwischen hat jetzt, oh, das habe ich jetzt gar nicht chronologisch so genau verortet, hatte ja News, besagtes Reichelt-Portal, diese Exklusivnachricht mit dem besagten Plagiatsjäger Weber, ne, dass der in ihrer Doktorarbeit da.
Ich glaube, das kam auch am 5. erst raus, dieser Artikel. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Artikeln bei News. Plagiatskandal bei der SZ. Also das war immer sozusagen die Überschrift und dann sehr polemisch schon in der Einleitung ihrer Doktorarbeit und so weiter. Oder in manchen Absätzen stammt nur das Gendern von Vizechefin und so weiter.
Aber war dann die Kommission Reaktion auf diese Plagiatsvorwürfe der Doktorarbeit?
Nein. Ja, Stefan Weber sagt in diesem Telepolis-Interview, das nach den Veröffentlichungen geführt wurde, am 6. Februar, also am Dienstag, nach seinem, also er hätte eine Liste erstellt mit 10 Stellen aus der Doktorarbeit und 6 journalistischen Textstellen, wo er Übereinstimmungen gefunden hat, ja. Mhm. Und die habe der Süddeutschen Zeitung am Sonntag vorgelegt.
Ah ja, okay, ja. Ja.
So, das, wir wissen es jetzt nicht, ob das die Reaktion war, aber man kann es
da
natürlich
zeitliche, annehmen. Gäbe es da eine zeitliche Abfolge? Ja,
wenn es am Wochenende vorgelegen hat und dann haben die sich das angeschaut und dann haben sie gesagt, so jetzt müssen wir es doch mal überprüfen, weil in der Zwischenzeit haben sie es ja offenbar nicht gemacht. Ne? Das war mein Eindruck, nachdem ich gesprochen hatte im Dezember. Ich habe da auch gar nicht drüber geschrieben dann. Aber das war mein Eindruck, die sagen, das sind 3 Fälle, einer davon ist ein Fehler, die anderen beiden nicht, dass wir lassen uns da jetzt nicht in irgendwas reintreiben. Also deswegen ist auf der Ebene, glaube ich, nichts passiert. Aber am Montag dann, also relativ schnell dann offenbar, nachdem da diese Liste eingereicht wurde von Weber, wurde dann entschieden, wir setzen eine Kommission ein, die das jetzt mal überprüfen soll. Namen sind da am Anfang noch nicht genannt worden.
Ja. Und Frau Föderl-Schmidt hatte ja auch selbst dann gebeten, die Universität ihre
Doktorarbeit. Ja, genau, das hatte ich erwähnt.
Ja, ah, ja, okay.
Genau, also dann beherrschte das erstmal, das war das beherrschende Gesprächsthema, ne? Und dann hast du gesagt, dann erschienen da News mit diesen ja sehr reißerisch aufgemachten Texten und auch mit Beispielen, die dann nun der Weber da exklusiv, hieß es dann, präsentiert hat. Im Laufe des Montags wurde dann auch klar, warum das exklusiv bei News präsentiert wurde, diese einzelnen Beispiele, weil News dafür bezahlt hat.
Ja, hat uns praktisch ja, bestellt oder er ist hingegangen, weiß man jetzt nicht, hat es angeboten zu bezahlen. Ja, ein niedriger, vierstelliger Betrag soll das gekostet haben.
Ja, da sagt der Weber wiederum, das ist ihm völlig egal, ich paraphrasiere, ist ihm eigentlich wurscht, deswegen hatte ich ja eben schon gesagt, er ist nicht links oder rechts, sondern er ist hier im Auftrag der Plagiatsjägerschaft unterwegs, ja.
Er hätte und, das auch untersucht, wenn ihn die Taz bezahlt hätte.
Genau,
so nach dem Motto.
So sagt er, ja. Aber der Julian Reichel sagt er auch in diesem Gespräch, sei halt nun mal der Einzige gewesen, der sich damals bei der Bild-Zeitung noch für Baerbock-Plagiate interessiert habe. Das bezog sich, glaube ich, auf dieses Buch, das Frau Baerbock mit einem Ghostwriter zusammengeschrieben hat, ne? Und wo er da auch Textstellen gefunden hat. Und jetzt sei er der einzige Journalist gewesen, der sich für die, da benutze er das Wort Plagiatsprävalenz bei Frau Föderl-Schmidt interessiert habe, also für diesen Verdacht. Ne? Und das sei doch eigentlich an sich schon dann bedenklich, wenn es nur ein Medienportal gibt, was überhaupt ihn mal fragt, ob er das mal näher überprüfen kann. Das ist natürlich eine etwas gewagte Behauptung. Aber gut, er hat diesen Auftrag bekommen und hat den dann im Sinne von News erledigt und auch entsprechende Stellen gefunden.
Ja.
So. Ja. Ja, er hat sich dann verteidigt und am Mittwoch war es dann, dass die Süddeutsche Zeitung diese Kommission benannt hat. Ja, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Also den Kommissionsvorsitz hat ein alter Bekannter, muss man sagen.
Das war schon alter Kommissionshase.
Steffen Klusmann, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, geht jetzt, glaube ich, zu so einer Agentur, ne, hat er gesagt.
Weiß ich gar nicht.
Sherpas oder so. Ach, heißen die.
365 oder
ja,
wie.
Ja, ja, genau. Sherpas, ja. Aber jetzt, er war ja gerade noch in der medienjournalistischen Berichterstattung über den Fall Hubert Seipel, wo er für den NDR geforscht hat. Jetzt soll er diese Kommission übernehmen, also es sind 3 Leute, ich glaube, da gibt es keinen Vorsitzenden oder sowas. Dann ist das noch die Henriette Löwisch, die ist Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München und Klaus Meyer, Journalistikprofessor in Erlangen. Die 3 sollten das dann nun unter die Lupe nehmen. Ich habe nachgefragt, wie lange, nee, da gibt es jetzt kein Datum, die brauchen halt so lange, wie sie brauchen. Und dann werden die irgendwann ihr Ergebnis präsentieren.
Genau.
So, das war der Stand.
Bis Mittwoch.
Bis Mittwoch.
Ja.
Ja. Und am Donnerstagvormittag, naja, Nachmittag kamen dann diese verstörenden Berichte. Da hatte dann zuerst die Passauer Neue Presse berichtet, dass es eine vermisste Person gibt, die in der Nähe vom Inn gesehen worden sein soll. Und ja, die Passauer Neue Presse hat halt diese Suchaktion, die es dann offenbar am Donnerstagmorgen gab, begleitet und darüber berichtet, ja. Und ja.
Und da haben die aber noch nicht den Namen genannt.
Ich glaube am Anfang noch nicht, ne? Aber dann einige Stunden später schon. Vermisste Journalistin ist Alexandra Föderl-Schmidt, hat
das dann. Ja, und das macht dann auch, das macht ja auch schon sicherlich vor der Namensnennung in der Branche dann die Runde mittlerweile, ne?
Ja, so war das wohl, ne? Also es hat niemand berichtet, erstmal, ja, aber das war dann irgendwie relativ wahrscheinlich, dass es sich um sie handeln soll. Und dann in der Folge übernahmen das einige andere Medien, auch von der Passauer Neuen Presse, ja, und haben darüber berichtet. Wir haben das bei der Welt beispielsweise nicht gemacht, weil es war ja nichts bestätigt. Es gab keine Vermisstenmeldung, ja. Mhm. Es hieß immer nur, sie sei vermisst, ja. Wer das gesagt hat und wieso, keine Ahnung. Dann war, du hast es eingangs eben erwähnt, auch in diesem Passauer Neue Pressebericht wurde so über einen möglichen Suizid berichtet, aber unter Bezugnahme auf die Polizei in Österreich. Mhm. Das war halt so, das ist so das Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich. Aber es gab keine Namensnennung oder irgendeinen handfesten Beleg dafür, dass das überhaupt alles stimmt, ja. Insofern war die Faktenlage sehr, sehr dünn und eigentlich meiner Meinung nach noch nicht so weit, dass man da jetzt drüber berichten kann. Die Passauer haben es gemacht und infolgedessen einige andere Medien auch. Ja,
ja, ja. Ja. Und diese Sache mit dem, ja, man muss es, ja, das war natürlich erstmal so eine schockierende Nachricht. Also wenn man das gehört hat, auch als Medienmensch, war man schockiert. Man hat diesen Fall verfolgt, ja, mit den Plagiatsvorwürfen, die Kommission, die internen Streitigkeiten bei der Süddeutschen, die Vorwürfe von News und so weiter. Und dann dachte man, okay, ist ein Medienthema irgendwie, gibt Riesenärger, jetzt wird das alles aufgearbeitet. Und dann kommt plötzlich, platzt dann diese Nachricht rein, die Frau soll, es steht im Raum, sie soll sich umgebracht haben, um Gottes Willen. Ja, das war ein richtiger Schock für viele Journalisten, auch für jeden, der das gehört hat, hat man gesagt, um Gottes Willen. Was ist denn da los? Was ist da passiert? Das darf doch gar nicht wahr sein. Und das wurde dann berichtet, du hast es gesagt, von einigen Medien. Einige haben es nicht berichtet, einige haben es berichtet. Das Problem war dann aber, finde ich, dass sehr schnell diese Verbindung, dieser Vermisstenfall, die Frau und Suizid, das wurde so in einem Dreiklang berichtet. Da wurde zwar auch in den Artikeln stand noch nicht, dass es so ist, da immer noch stand drin vermisst, aber es stand immer so im Raum möglicherweise Suizid. Ich zitiere jetzt nur mal den Artikel, den ich da in dieser Beziehung, den ich gesehen habe, am krassesten fand. Taz hatte online berichtet unter der Schlagzeile vermisste SZ-Vizechefredakteurin Doppelpunkt Suizid befürchtet. Ja. Und dann hatten die Kollegen da unter die Meldung noch geschrieben, große Teile dieser Meldung wurden aus Zeitgründen von der Passauer Neuen Presse übernommen. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Also es gelten ja normalerweise im Journalismus Regeln oder Normen, dass man über Suizid normalerweise gar nicht berichtet erstmal, außer es gibt ein wirklich übergeordnetes, riesiges öffentliches Interesse oder Personen der absoluten Zeitgeschichte oder irgendwas, ja. Wegen diesem Nachahmungseffekt muss man jetzt hier nicht allzu breit treten, aber es gibt wissenschaftlich erwiesen diesen Nachahmungseffekt, wenn über Suizid berichtet wird, dass die Gefahr besteht, dass Menschen, die dafür anfällig sind, sich da motiviert fühlen, selbst da über eine Grenze zu gehen oder selbst dann auch Suizid zu begehen. Deswegen ist es auch angeraten, wenn in Ausnahmefällen darüber berichtet wird, dass man auch immer Hinweise macht auf Hilfsangebote, auf Seelsorgeangebote, wo man sich hinwenden kann. Ja. Und dass jetzt in so einem Fall so prominent berichtet wird, das Wort Suizid fällt und dann auch noch drunter steht, aus Zeitgründen hat man das Ganze noch von einem anderen Medium übernommen, das hat mich erstmal sprachlos gemacht.
Ja, ich glaube, das ist einer der Tiefpunkte in dieser Berichterstattung gewesen. Die Zeitgründe kann ich mir nur so erklären, dass das noch in die gedruckte Ausgabe mit musste. Ja, das ist nur eine Vermutung.
Ja, ja.
Ne, weil das ist ja so, wie du sagst. Was soll da aus Zeitgründen? Entweder ich habe diese Information oder ich habe sie nicht. Sie haben nun der Zeitung aus Passau Glauben geschenkt, das kann man ja auch tun, aber allein deren Berichterstattung war natürlich schon hochgradig spekulativ und eigentlich vollkommen unzulässig.
Sehr problematisch, ja.
Ja, ne, ich meine natürlich, wenn in einem Grenzgebiet, an einem Fluss eine Hundertschaft von Polizisten nach einer vermissten Person sucht, okay, da kann man natürlich drüber berichten, aber alles andere, was daraus abgeleitet wurde, ohne jeden Beleg, ja, und dann auch noch nahezulegen, da ist jemand gestorben, was sie ja zweifelsfrei getan haben, das kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Das ist ein No-Go und was die Taz getan hat, sorry, das ist einfach auch ja verrückt. Nee,
geht nicht. Man muss der Vollständigkeit halber sagen, mittlerweile haben sie den Artikel verändert, haben eine Erklärung drunter gesetzt, dass sie generell in der Regel berichtet die Taz weder über Suizide von Menschen noch über einen unbestätigten Suizidverdacht. Die Taz-Redaktion entschied sich, über diesen Fall zu berichten, weil es sich bei Alexandra Föderl-Schmidt als stellvertretende SZ-Chefredakteurin um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, die mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde. Der Text wurde zunächst mit dem Titel Suizid befürchtet publiziert. Dieser Titel lenkt jedoch den Fokus auf einen bisher unbestätigten Verdacht sowie die Vermutung und nicht auf die Tatsache, dass Alexandra Föderl-Schmidt vermisst wird. Aus diesem Grund wurde der Titel im Nachhinein angepasst sowie der Text aktualisiert. Ja, das stimmt. Das hätte man sich aber vorher überlegen müssen. Und ja, in dem Zusammenhang finde ich auch problematisch, die Frau so als Person des öffentlichen Lebens, da kann man, finde ich, schon fragen, ob das in dem Fall, wenn wir jetzt mal so presseethisch, presserechtlich rangehen, gerechtfertigt ist, das so groß drüber zu berichten. Das ist ja jetzt nicht die Bundeskanzlerin oder so, ja, wo das natürlich von einem öffentlichen Interesse wäre, wenn da Suizidverdacht im Raum steht. Aber über eine stellvertretende Chefredakteurin von einer Zeitung so zu berichten, finde ich, ist nicht gedeckt von den Richtlinien einer ordentlichen Berichterstattung. Das ist nicht nur bei der Taz, das finde ich gilt für alle, auch gerade für die Passauer Neue Presse, die das ja scheinbar losgetreten hat. Die hatten die räumliche Nähe zu dem Vorfall, die haben das dann als erstes, wie zu sehen ist, erfahren und die sind damit rausgegangen und haben damit auch so eine Bewegung ausgelöst, dass andere sich dann auf die Berichterstattung draufgesetzt haben. Weil die Frau war halt in der Medienöffentlichkeit bekannt. Auch gerade durch diese ganzen Dinge, die du geschildert hast, diese Vorwürfe, die Plagiatsgeschichte, das Abhören oder versucht herauszufinden, wer der Maulwurf ist. Das war ja alles in der Medienöffentlichkeit alles gerade Thema und bekannt. Deswegen war da ein Medienfokus drauf. Aber ich habe den Eindruck, die Medienmacher haben hier dadurch, dass sie so sehr auf die eigene Branche geschaut haben, irgendwie verwechselt so die Relevanz in der Medienöffentlichkeit und die allgemeine Relevanz dieser Person.
Ja, das ist richtig. Und infolgedessen, das ist ja heute immer parallel läuft das, ist in den sozialen Medien ja auch schon die große, weiß ich nicht, Twitterei sagt man ja nicht mehr, aber es wurde, ich glaube, Namen muss man jetzt nicht unbedingt nennen, ich will jetzt auch nicht auf den Finger zeigen, ne? Aber es gab zahlreiche.
Mittlerweile wieder.
zahlreiche Kommentare, wie tragisch, und ich habe sie gekannt oder nicht gekannt, und liebe Medienbranche, jetzt müssen wir alle mal einhalten und ein bisschen nachdenken, was wir hier gemacht haben.
Wenn man mal eingehalten hätte, ne?
Ja, also das hat mich und dann auch Aufrufe dazu, dass die Medienbranche sich jetzt mal bitte, ja, also besinnen muss eigentlich, ne? Wobei, also das müsste man vielleicht nochmal genauer analysieren. Wir haben eben über News gesprochen, aber ich konnte jetzt nach den Berichten über diese Kommission und dass da überprüft wird und so weiter nicht erkennen, dass es da eine dezidierte mediale Hetzjagd gegeben hat. Also man mag mich korrigieren. Das waren Berichte, wo man sagen muss, wie hoch ist die Relevanz. Zum Beispiel, ich habe es eben gesagt, im Dezember gab es kaum Berichterstattung eigentlich über die ersten Fälle. Und natürlich gibt es dann einen gewissen Strom, der dann wird das immer größer, das Thema, und größer. Aber mir ist jetzt, weil diese Kritik, die ich dann auf Twitter oder X und anderswo gesehen habe, insinuierte immer, da haben die Medien jemanden gejagt, und so hat das jetzt ein tragisches Ende genommen. Ja, und das wage ich zumindest erstmal zu hinterfragen. Gut, ob das denn so war, ne? Ja. Aber man kann natürlich klar mit dem Verweis auf News sagen, die haben diese Kampagne gefahren.
Die haben sie gefahren, das kann man so sagen. Mhm. Und die wurden auch, so habe ich es wahrgenommen, auf X in allererster Linie angegangen, ja. Mhm. Auch sehr hart angegangen, kann man vielleicht auch verstehen, dass da Wut dann da ist bei den Leuten.
Ja,
klar. Auch diesen Schock kann man verstehen bei dieser Nachricht und alles. Das Problem ist halt, dass die Leute das alles gleich auf X teilen müssen. Und die alte Regel nochmal eine Nacht drüber schlafen oder nochmal nachdenken, gerade bei so einem sensiblen Fall. Es geht ja hier jetzt nicht um die neue Folge vom Dschungelcamp, sondern darum, ob jetzt die Person lebt oder gestorben ist oder was auch immer. Und da muss man ja nicht sofort den ersten Affekt in Social Media reinkippen, beziehungsweise es wird halt getan, ja.
Ja, also, ne, also wie gesagt, das müsste man sich im Einzelnen nochmal anschauen, aber weder gab es Bestätigung für irgendwas. Das gilt halt für diese Social Media Posting genau das gleiche wie für die Presse. Es gab keine Bestätigung, es war alles Spekulation. Ich habe in der Nacht so gedacht, als ich das alles gelesen habe, diese ganzen Postings, ich habe so gedacht, die wissen vielleicht was ich nicht weiß. Ja, kann ja sein.
Man muss sagen, wenn man das gelesen hat, muss man, ich sage es jetzt so platt, muss man gedacht haben, die haben ja praktisch die Frau de facto auf X schon für tot erklärt.
Ja. Und ich habe halt gedacht, naja, vielleicht gibt es da irgendeine Bestätigung. Ich habe in Journalistenkreisen oder sowas, ja. Mhm. Aber wie sich ja nun glücklicherweise an diesem Freitagvormittag herausgestellt hat, lebt Frau Föderl-Schmidt. Sie wurde offenbar unter einer Innenbrücke gefunden, stark unterkühlt. Das ist sozusagen die einzige Information, die wir haben. Und mehr braucht man jetzt auch gar nicht wissen, finde ich. Aber diese Leute, ich dachte, die wissen irgendwas, was ich nicht weiß, aber die wussten gar nichts. Die haben einfach nur ihrer Betroffenheit Ausdruck verliehen, was natürlich an sich ehrenwert ist. Mitgefühl, Empathie, Bestürzung, auch Wut, was du eben gesagt hast, auf einzelne Veröffentlichungen. Aber das war zu reflexhaft.
Ja, und zu öffentlich, ja. Und das sind diese Dinge, wo man immer wieder gesagt hat, dass die Social Media hier solche Affekte provoziert und hervorholt. Das hat man hier auf die übelste Art und Weise mal wieder gesehen. Aber das ist das Social-Media-Phänomen, und davor gelagert haben wir das Medienphänomen, dass die Medien einfach auch nicht sich zurückhalten können, offenbar. Also hier wäre Zurückhaltung erstmal bei den Medien angebracht gewesen, erstmal nicht berichten, ja. Und aus den Gründen, die wir jetzt hier schon durchdekliniert haben, und dann bei jedem Einzelnen, der sich hätte auch mal hinterfragen können, muss ich hier jetzt twittern oder xen oder auf Facebook, mich da auslassen dazu. Nie, wieso nicht mal einfach abwarten, was passiert? Ja, so ist es. Vielleicht noch die Frage, oder wolltest du zu dem Komplex jetzt hier noch?
Nein, eigentlich nicht. Nee. Ich habe jetzt eben im Spiegel heute Abend gesehen, es gab einen Bericht im Spiegel bei der Süddeutschen Zeitung, große, große Erleichterung. Ja, Wolfgang Krach wird mit den Worten zitiert, es sei der glücklichste Tag in langer Zeit für ihn. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen, was da in den Leuten, vor allem den Kollegen, vorgehen muss. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Die Frage, die wir zum Abschluss noch besprechen wollten, das kann man nicht abschließend besprechen, aber was ist die Frage, wann berichtet man jetzt über diese Plagiatsfälle, die ja noch nicht mal, das muss man ja auch zum Medieninsider sagen, die sind erstens nicht erwiesen und dieses Wort, das kam erst so im Laufe der Zeit auf. Es begann eigentlich mit übernommenen Textstellen. Da kannst du natürlich sagen, es ist ein Plagiat, ne?
Ja, und abgeschrieben auch noch mit einem Fragezeichen versehen, ne?
Also ja, ich meine, Fragezeichen immer schwierig.
Ja, ne? Es ist generell die Frage, war denn die Berichterstattung okay oder so? Darf man darüber überhaupt berichten? Ja, weil auch von einigen Kreisen wurden jetzt Parallelen gezogen, weil vor kurzem im relativ nahen zeitlichen Zusammenhang hatte die Süddeutsche ja über diese Plagiatsvorwürfe gegen die Doktorarbeit von AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel berichtet. Da wurden die Untersuchungen mittlerweile eingestellt. Und dann wurde so ein bisschen, ich paraphrasiere jetzt auch wieder, gesagt, ja gut, da hat die Süddeutsche die große Plagiatsnummer gegen die Weidel aufgemacht und jetzt darf man aber, wenn hier was ist, anscheinend da gar nichts berichten. So ist es ja nicht. Ja? Also erstens mal hat die Süddeutsche über diese Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel, soweit ich das erblicken kann, sachlich berichtet. Ja? Alice Weidel ist eine Spitzenpolitikerin, ist absolut relevant, ja? Ist, würde ich auch mal einfach sagen, für die breite Öffentlichkeit sogar relevanter jetzt als Person, ob die plagiiert in ihrer Doktorarbeit als eine stellvertretende Chefredakteurin von der Zeitung. Aber auch bei einer Führungsperson von einem großen Leitmedium kann es natürlich relevant sein, ob jemand plagiiert oder abschreibt. Weil die Süddeutsche hat ja einen hohen Qualitätsanspruch. Trägt sie zu Recht auch vor sich her manchmal. Aber da muss es sich natürlich auch dran messen lassen. Und wenn jetzt ein Medium wie der Medieninsider hergehen würde und nachweist, da hat eine Führungskraft abgeschrieben bei anderen Leuten, wäre das oder ist das natürlich eine Geschichte, die man berichten kann und sollte. Weil es sagt was dann über dieses Medium aus, über die Branche aus, über deren Selbstverständnis und über deren Fehler einfach.
Ja, also es kommt so ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie viel Material hast du denn eigentlich, ja. Und das ist, fand ich, ein Grenzfall.
Ja.
Das war ein eindeutiger Fehler, dieser eine Lexikon-Eintrag. Ich sage auch nicht, dass man da nicht hätte darüber berichten können, aber es fehlte für mein Verständnis ein bisschen der zwingende Nachweis und dieser Anfangsverdacht. Das ist ja im Grunde eine Verdachtsberichterstattung, wenn du so willst, ja, wenn man es weiterdenkt. Ja, am Anfang ist es ein gravierender Fehler, aber
teilweise hat es ja auch eingeräumt dann.
Ja,
ist später richtig. Dann, ja.
Ist richtig, aber der Verdacht, der im Raum steht, selbst wenn man das gar nicht so geschrieben hat oder meint, der Verdacht ist ja, wo eins ist oder drei, sind auch mehr.
Genau, da ist ja nicht, hat dann in drei Fällen ein bisschen was zu viel übernommen, sondern was hängen bleibt, ist, hat abgeschrieben.
Und wir wissen es ja jetzt auch gar nicht. Diese Fälle, diese Beispiele da vom Weber, das kann man sich da auch alles nochmal angucken. Ja, ne, aber das ist keine abschließende Überprüfung oder sowas. Ja, es gab ja auch eine Frau, deren Namen ich gerade nicht weiß, auf X, die in so einem langen Thread ausgeführt hat, sie hätte sich die Doktorarbeit von Föderl Schmidt angeschaut und die sei eigentlich einwandfrei. Ich weiß nicht, ob man das so schnell machen kann innerhalb von einem Tag, aber ne, das so.
War die Barbara Tod oder Töd, so ein Akzent auf dem O, die bei Falter arbeitet und mit der Frau Föderl-Schmidt gemeinsam beim Standard auch gearbeitet hat.
Na, so, aber das ist, und das muss man halt sehen, das ist wie in vielen Fällen eine journalistische Abwägung. Machst du so etwas oder nicht? Wie du zu Recht sagst, bei Politikern ist es für die Öffentlichkeit relevanter, aber anders als bei Politikern ist es bei Journalisten für sie persönlich natürlich viel, viel gravierender, denn das ist ihre Arbeit. Die Politiker, ich sag mal Gutenberg, Giffey und so weiter, ja, für die ist das natürlich auch schlimm gewesen, dass ihnen Plagiate nachgewiesen wurden, die sind auch zumindest im Fall von Gutenberg zurückgetreten, aber die haben noch ein anderes Leben und die Leute sagen vielleicht sogar, Mensch, aber wenn der oder die doch ein guter Politiker ist, was soll denn das?
Ja,
aber für einen,
ja,
das finde ich auch ganz schlimm, muss ich sagen, auch bei Frau Giffey, ich fand es fürchterlich, weil jeder, der mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat,
der weiß, wovon man redet. Ich meine, das ist dann so ein bisschen vielleicht die Haltung, die manche...
Genau. Aber für Journalisten ist das natürlich die Existenz.
Ja, das betrifft den Kern des beruflichen Selbstverständnisses.
Ja.
Und zwar noch mehr bei einem Qualitätsmedium. Ich meine, das ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber wenn ich jetzt irgendwo in irgendeiner Butzes, das ist blöd gesagt, und ich klopp da Texte zusammen und da kopiere ich hier mal was rüber. Das ist auch nicht okay.
Ich finde, da müssen alle denselben, das ist dann ja schon wieder die Außenbetrachtung.
Ja, ne?
Aber für sich selber muss jeder Journalist diesen Anspruch haben, aber wie gesagt, ist es nicht Relotius oder sonst was.
Nee, aber deswegen
er hat ja gar nichts kopiert, der hatte sich so gut ausgedacht, dass man, also das war eigentlich das Gegenteil von einem Plagiat, aber das nur am Rande.
Ja, aber deswegen hatte ich auch durchaus absichtlich gesagt, wenn das nachgewiesen ist, ja, dass jemand wirklich, Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz räuspern, Moment. So, ich hoffe, es geht wieder. Und du hast völlig zu Recht gesagt, bei ihr war es jetzt ein Grenzfall. Auch ob der Medieninsider hat es vielleicht am Anfang auch nicht gedacht, dass die Geschichte sich so auswächst. Ne? Ja. Die wurde halt auch durch die nicht idealen Umgang der Süddeutschen damit auch noch größer.
Ja,
immer.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn die Süddeutsche da schlauer mit umgegangen wäre, sagen wir, wir stellen uns hinter unsere Kollegin, wir werden das alles aufarbeiten, fertig oder so, und intern da vielleicht auch besser mit umgegangen wäre, wäre die Geschichte vielleicht gar nicht so hochgekocht. Man weiß es nicht. Ja.
Und jetzt müssen wir schauen. Also ich glaube, unser Anliegen war es jetzt erstmal darzustellen, das war das Thema, das die Medien diese Woche bewegt hat. Wir haben auch kein anderes Thema mehr rausgesucht. Wir wollten das mal so darstellen und
auch über die Aspekte gewesen, sprechen. Wenn man über so ein ernstes Thema sprechen, dann jetzt noch.
Wir wollten über die Aspekte sprechen. Das ist eine große Erleichterung, dass es ja jetzt erstmal so aussieht, als wenn es nicht, man weiß es nicht, wie es jetzt ausgeht, aber Frau Föderl-Schmidt lebt
gut,
und
dass sie
das ist das Wichtigste.
Leben gefunden wurde, das ist alles Weitere, wird man sehen. Ja. Und das andere haben wir dazu gesagt, was unsere Gedanken dazu waren. Mehr können wir und wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht tun.
So, und du musst dich auch erstmal ausräuspern.
Ich muss mich jetzt erstmal richtig ausräuspern. Sorry, ich kränkle immer noch ein wenig herum. Gut, jetzt geht's aber wieder halbwegs. Wünsche trotz aller Aufregung, ein gutes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.
Alles Gute, bis dann. Tschüss.